Alleine eine Stadt auf Wasser ist, glaube ich, für die Menschen immer faszinierend.
The city sits on the lagoon is extraordinary.
Es ist wirklich nur Meer, Himmel, diese orange, blaue Töne von Sonnenuntergang. Es ist wirklich extrem atmosphärisch.
Das war sozusagen das Nonplusultra.
Und je nach Geldtaschengröße hat man ein anderes Bild mitgenommen.
Ein Spiegel, der so 1 Meter, 1,20 Meter hoch war, hat damals so viel gekostet wie ein ganzes Schloss.
Melancholisch, es ist romantisch. Venedig ist sicher ein Sehnsuchtsort.
Venedig ist ein totaler kultureller Hotspot.
So the image of Venice has always been part of its allure and we hope that that will continue indefinitely.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
Ende April ist es wieder soweit. Im Wiener Dorotheum steht die Classic Week an. Eine exklusive Auktionswoche, in der alte Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts und kunsthandwerkliche Objekte aufeinandertreffen. Auffällig ist dabei, Venedig ist in dieser Woche ungewöhnlich präsent. Von großen Stadtansichten des 18. Jahrhunderts über Genrebilder mit jungen Venezianerinnen in traditionellem Gewand aus dem 19. Jahrhundert oder einem venezianischen Kaminbock aus dem 17. Jahrhundert. Kaum eine Stadt wurde über Jahrhunderte hinweg so oft gemalt, interpretiert und neu erfunden wie Venedig. Aber welches Bild von Venedig sehen wir eigentlich, wenn wir diese Werke betrachten? Und wie viel davon ist Realität und wie viel Inszenierung? Das habe ich mit Expertinnen und Experten des Dorotheums besprochen. Ich bin Andreas Maurer. Hallo und herzlich willkommen zum Dorotheum-Podcast, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.
Artistic production in Venice began more or less with the foundation of the city. It was founded in around the 6th century.
Die künstlerische Produktion in Venedig beginnt mehr oder weniger mit der Gründung der Stadt selbst, erklärt Mark McDonnell. Er leitet die Abteilung für alte Meister im Dorotheum. Venedig entsteht etwa im 6. Jahrhundert und ist bis heute ein sehr ungewöhnlicher Ort, weil es im Grunde genommen eine Stadt ist, die aus strategischen Verteidigungsgründen auf dem Wasser schwimmt, so Mark McDonnell.
So it's a very unusual location because it's basically a city that floats. The influences are coming from many directions, from Western Europe and Eastern Europe, and Venice is this kind of crossroad.
Das Spannende, in Venedig treffen sich unterschiedliche künstlerische Strömungen. Die Serenissima ist also eine Art kunsthistorische Schnittstelle zwischen Ost und West. Das Venedig-Bild des 18. Jahrhunderts kann man in der Classic Week an Altmeistern wie Francesco Guardi oder Domenichini bestaunen. Mit Darstellungen der Isola di San Giorgio Maggiore oder der Giudecca, so Experte Mark McDonnell.
Well, I think the paintings of Venice just reflect the actual city itself. You know, these are topographical views that are correct.
Die Gemälde von Venedig, die man in der Classic Week ersteigern kann, beeindrucken erstmal durch ihre topografisch korrekten Ansichten. Die dargestellten Palazzi und Kirchen sind aber bewusst gewählte Motive. Sie vermitteln Macht und Wohlstand.
That are represented in images to project an image of power and prosperity. So Venice as a whole, it's not just the pictorial depiction of Venice, but the actual creation of the city itself was a city created to act as a theater of spectacle.
Das Venedig-Bild in der Kunst ist eben mehr als nur eine Abbildung. Schon die Stadt selbst ist gewissermaßen als Bühne konzipiert. Wie eine Theaterkulisse möchte sie ihr Publikum beeindrucken. Und dieses Selbstbild, erklärt Mark McDonnell weiter, hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt ihre Unabhängigkeit bis ins späte 18. Jahrhundert bewahren konnte. Venedig wurde nämlich trotz seines enormen Reichtums nie erobert, weil man dieses Bild von Stärke und Überlegenheit so wirkungsvoll nach außen getragen hat. Musik. Die venezianische Vedutenmalerei ist beliebt, vor allem im 18. Jahrhundert. Touristen auf der noblen Grand Tour haben Venedig als Fixpunkt auf ihrer Rundreise durch Europa. Und die mehr oder weniger betuchten Gäste möchten Souvenirs mit nach Hause nehmen. Da es noch keine Selfies gab, mussten es eben transportable Bilder sein. Und an diesen lässt sich auch der politische und wirtschaftliche Wandel der Stadt ablesen. Denn während Canaletto etwa noch mehr auf architektonische Präzision setzt, löst Francesco Guardi die Formen bereits zugunsten einer beinahe flüchtigen Malweise auf. Mit dem Ende der Republik Venedig 1797 und den Umbrüchen der napoleonischen Zeit verliert die Vedutenmalerei dann ihre ursprüngliche Basis. Das Publikum möchte neue Bilder, stimmungsvollere Lagunenlandschaften oder verspielte Genreszenen, die die Sehnsucht befeuern.
Also Venedig ist keine normale Stadt. Sie ist gebaut auf Wasser, sie wird fragil, fast unwirklich. Sie ist eine Stadt, die ständig zwischen Schönheit und Verfall oszilliert. Und ich glaube, dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit kombiniert mit einer auch einzigartige Lichtstimmung machen die Stadt besonders interessant für Künstler.
Etwa für den gebürtigen Venezianer Beppe Ciardi, der mit einem großformatigen Gemälde in der Classic Week vertreten ist, meint Anna Meyer-Goita, Expertin für Gemälde des 19. Jahrhunderts im Doroteum.
Beppe Ciardi zum Beispiel ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Also es geht nicht mehr um die exakte Darstellung, sondern um die Atmosphäre. Also wir haben ein sehr großes Gemälde von Ciardi, ein Sonnenuntergang in der Lagune und man sieht eigentlich kaum was von der Stadt in diesem Bild, sondern es ist wirklich nur Meer, Himmel, diese orange, blaue Töne von Sonnenuntergang. Es ist wirklich extrem atmosphärisch und eben Venedig ist ein bisschen eine Bühne für die Atmosphäre, für die Lichtwirkung.
Man muss schon ganz genau schauen, um in dem impressionistisch angehauchten Bild etwas von der Stadt Venedig zu erkennen. Mit leuchtenden Effekten fängt Ciardi den Sonnenuntergang auf dem Wasser ein. Und weil das Gemälde mit Rahmen fast 2 Meter groß und ebenso breit ist, wirkt es fast so, als würde man wirklich an einem der Stege über die Lagune blicken. Doch wer an Venedig denkt, dem kommen wahrscheinlich auch Karnevalsmasken und Kunsthandwerk in den Sinn.
Venedig ist ein totaler kultureller Hotspot, vor allem auch für Kunsthandwerk, schon im 16., 17. und dann auch im 18. Jahrhundert. Und sozusagen das zentrale Medium ist vor allem das Glas.
Carlos Sonsalla ist Junior-Experte für Porzellan und Vintage im Doroteum.
Also Venedig ist eigentlich vor allem im 17. und dann auch im frühen 18. Jahrhundert ganz bekannt fürs Glas. Die ganze Welt, ganz Europa möchte das venezianische Glas haben. Es ist unglaublich teuer und vor allem die Spiegel sind natürlich ganz besonders. Also nur die Venezianer können so große Spiegel herstellen. Nur vielleicht zur Orientierung, ein Spiegel, der so 1 Meter, 1,20 Meter hoch war, hat damals so viel gekostet wie ein ganzes Schloss. Also so teuer war das damals. Alle wollen es nachmachen, keiner schafft es. Wir haben jetzt einen Spiegel in der Classic Week, einen italienischen Salonspiegel aus dem 18. Jahrhundert. Leider ist das Glas nicht mehr vorhanden. Man muss es sich also so ein bisschen imaginieren. Aber das war sozusagen das Nonplusultra.
Und ohne Glas kostet der Spiegel heute auch nicht mehr ganz so viel wie ein Schlösschen. Aber der Weichholzrahmen des Spiegels macht auch so ordentlich was her. Filigran geschnitzte Akanthusblätter umrahmen die goldgefasste Tafel. 140 Zentimeter ist der Spiegel groß. Doch warum konnten das eigentlich nur die Venezianer? Werkstätten gab es ja auch anderswo, frage ich Carlos Sonsalla.
Richtig, wir haben aber in Venedig so einen unglaublichen Melting Pot. Also wir haben das ganze Mittelmeer, was eigentlich offen steht und wir haben so eine kleine Mikrokultur eigentlich auf Murano, die wirklich abgeschottet ist. Also die Venezianer haben sehr darauf geachtet, dass die Glashersteller, also auch die Glasbläser, keinen Kontakt mit anderen haben. Ludwig XIV. Versucht ganz, ganz lange, die Glasbläser irgendwie abzuwerben. Das klappt dann auch mit hohen Bestechungsgeldern. Venedig schlägt dann aber zurück und sie bringen dann ihre eigenen Männer sozusagen um, damit das Geheimnis der Glasbläser nicht weggeht. Also man war sehr darauf bedacht, die kulturellen, handwerklichen Praktiken eben zu behalten und zu beschützen.
Wenn Sie einmal einen Ausflug zur Insel Murano gemacht haben, dann wissen Sie es. Die Glasbläserei war und ist einer der zentralen wirtschaftlichen und kulturellen Motoren Venedigs. Bereits im 13. Jahrhundert wird die Produktion auf die Insel Murano sozusagen ausgelagert. Offiziell aus Brandschutzgründen, faktisch aber auch zur besseren Kontrolle des hochsensiblen Wissens. Die Republik sichert sich damit ein Monopol. Schnell erreicht die venezianische Glasproduktion ein technisches und ästhetisches Niveau, das europaweit führend ist. Besonders das sogenannte Cristallo, ein nahezu farbloses, extrem klares Glas, setzt neue Standards. Und die Glasindustrie etabliert auch die Marke Venedig, die weit über das Materielle hinausgeht. Denn venezianisches Glas steht für Raffinesse, technische Virtuosität und Opulenz und ist bis heute ein zentraler Bestandteil der Identität Venedigs.
Also das venezianische Glas zeichnet sich durch eine ganz besondere Feinheit eben aus. Also wir haben ganz, ganz dünne Wandungen, aber wir haben vor allem auch diese Vorliebe für diese Einlegearbeiten. Also dieses Fadenglas ist eigentlich so gestaltet, dass wir in der Glasmasse, die prinzipiell farblos ist, dann ganz feine, ja sozusagen ja milchig durchscheinende Fäden haben. Und die sind dann oft gezwirbelt, die ondulieren. Also es ist unglaublich kunstvoll gemacht. Also ja, wirklich ein ganz feines Netz, als ob wir da sozusagen ein Netz eingelegt hätten, aber es ist alles per Hand mit dem Glas gemacht.
Neben der Technik strahlen auch die Sujets weit über die Lagune hinaus, meint Carlos Sonsala.
Dieser Karneval oder diese anderen Sitten und Gebräuche sind total virulent und beliebt. Und das strahlt natürlich auch nach Deutschland beispielsweise. Also wir haben jetzt eine Figur aus Meißen, eine recht frühe von 1750, die sozusagen die Komödie dell'arte eigentlich ja als Lustspiel propagieren. Etwas Heiteres, was dem Norden vielleicht jetzt nicht so ganz nahe liegt, aber alle schauen eben auf Venedig. Und da haben wir eine ganz heitere Gesellschaft eigentlich.
Es sind Pantalone und Kolumbine, die sich hier ein wenig necken. Während Pantalone Kolumbine mit seiner Linken an ihre Hüfte greift und sie an sich zieht, zieht sie nämlich an seinem Spitzbart. Neben dem Markusdom und den verwunschenen Kanälen ist es das Personal der Stadt, das die Sammlerinnen und Sammler von Venedigkunst seit jeher besonders schätzen. Der Österreicher Eugen von Blas gilt im 19. Jahrhundert daher zu Recht als Meister der venezianischen Genremalerei. Die Stadt dient ihm lediglich als Rahmen. In einem Gemälde der Classic Week etwa, mit singenden Mädchen beim Flicken der Netze, rückt der Turm der Piazza San Marco bereits in weite Ferne, zeigt Anna Mayagoita.
Typisch Blas, Venedig ist ein bisschen Hintergrund eigentlich, obwohl diese Mädels eindeutig als Venezianerinnen zu identifizieren sind mit diesen roten Strümpfe oder weißen Strümpfe und diese typische venezianische Kleider aus der Zeit. Also ich glaube, seine Szenen mit jungen Venezianerinnen sind immer elegant, kokett, sie haben oft einen erzählerischen Moment und sind keine zufälligen Beobachtungen von Venedig, sondern sind bewusst komponierte Bilder für ein internationales Publikum. Also Eugen von Blas war damals auch extrem erfolgreich und er hat das damals auch durchaus an internationale Kunden verkauft und je nach Geldtaschengröße hat man ein anderes Bild mitgenommen.
In der 19. Jahrhundert-Auktion der Classic Week kann man daher gleich drei Gemälde von Eugen von Blas ersteigern. Neben dem erwähnten venezianischen Lied mit Netznäherinnen auf einer Terrasse und einer Venezianerin mit einem Liebesbrief in der Hand gibt es auch noch eine schwungvolle Tauffeier. Diese Szene spielt in einem venezianischen Innenhof. Der Anlass der Feier, der Täufling, ist lediglich im rechten unteren Bildbereich zu erkennen. Der Fokus liegt eher auf dem lebendigen Treiben des Tauffestes. Im Zentrum eine Venezianerin, die mit herausforderndem Blick einen Herrn auf der Holzbank zum Tanz bittet. Ob er annimmt, lässt Blas offen. Die venezianische Genremalerei des 19. Jahrhunderts richtet ihren Blick häufig auf Alltagsszenen, die weniger erzählen als andeuten. Gondeln, Kanäle oder Terrassen sind auch stark vom Wasser geprägt. Doch gerade diesem fließenden, offenen Element setzen die Künstler gerne ein zweites Prinzip entgegen, das Feuer. Nicht als reales Motiv, sondern als Energie im Bild. Sichtbar etwa in verdichteten Blicken oder kecken Gesten, wie in den Gemälden von Eugen von Blas. Aus diesem Zusammenspiel entsteht dann eine sehr charakteristische Spannung. Die Begegnungen bleiben bewusst uneindeutig und spielen mit der feinen Grenze zwischen Nähe und Distanz, Oberfläche und Tiefe, Wasser und Feuer oder sogar Hitze und Abkühlung. Das zeigt sich nicht nur in Gemälden, sondern auch in einem venezianischen Kaminbock, der im Rahmen der Classic Week unter den Hammer kommt. Junior-Experte Carlos Sonsala.
Wir haben nämlich einen Kaminbock, der eben vor dem Feuer steht, also das Element Feuer repräsentiert, aber auf diesem Kaminbock ist eine Venus Marina, also eine marine Venus sozusagen, zu sehen, die ja per se eigentlich immanent schon ob ihrer Geschichte, ihrer Ursprungsgeschichte aus dem Wasser kommt.
Die Venus Marina aus dem frühen 17. Jahrhundert steht elegant auf einem Sockel. Mittig hat der unbekannte Künstler noch eine groteske Maske und seitlich Putten ins Bild eingefügt.
Also da haben wir immer das Wasser eben auch mit dabei und beim Glas ist das Feuer auch wieder sehr wichtig. Also wir haben das eben immer alles so verbunden.
Diese enge Verbindung von Material, Technik und Umgebung ist es auch, die die Stadt Venedig bis heute auszeichnet. Und die sich nicht zuletzt in der Arbeit der Expertinnen und Experten im Dorotheum widerspiegelt.
Also es ist immer noch natürlich kulturell wahnsinnig spannend. Dass alleine eine Stadt auf Wasser ist, glaube ich, für die Menschen immer faszinierend.
Venice offers very much today what it always has.
Venedig bietet heute noch immer so viel wie damals, ist auch der Leiter der Altmeisterabteilung Mark McDonnell überzeugt.
You know, it's a city that has remained remarkably intact, despite the fact of global warming and endless alta flooding and, you know, the precariousness of how the city sits on the lagoon is extraordinary.
Es ist eine Stadt, die trotz Klimawandel und immer wiederkehrender Überschwemmungen erstaunlich gut erhalten geblieben ist. Und die Tatsache, wie sie auf der Lagune gebaut ist, ist nach wie vor außergewöhnlich. Venedig bietet heute noch immer eine Welt der Fantasie, der Imagination und des Spektakels.
So it offers today what it was supposed to offer, you know, a world of fantasy, a world of imagination and a world of spectacle.
Venedig hat sich etwas bewahrt, was Thomas Mann ja beispielsweise auch immer beschrieben hat. Das ist diese Ambiguität aus dieser wunderbar schillernden Welt von der Commedia dell'arte, aber auf der anderen Seite auch dieser Verfall und irgendwie dieses Morbide. Und das hat Venedig irgendwie noch so in sich und bewahrt sich das hoffentlich auch noch ganz, ganz lange.
Es ist melancholisch, es ist romantisch. Venedig ist sicher ein Sehnsuchtsort.
So the image of Venice has always been part of its allure and we hope that that will continue indefinitely.
Fragil ist Venedig und vor allem vieles zugleich. Eine verwunschene Stadt auf dem Wasser, ein historisches Machtzentrum und ein sorgfältig konstruiertes Bild. Und vielleicht ist genau das der eigentliche Reiz, dass wir alle unser eigenes Bild von Venedig haben. In der Classic Week des Dorotheums wird genau dieses Spannungsfeld sichtbar. Alle Informationen und Auktionstermine finden Sie auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Ich bin Andreas Maurer und im Namen des Dorotheum-Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.